Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Ich behaupte, dass es auf jede noch so aktuelle Frage einer Führungskraft, auch wirtschaftliche Frage, schon längst eine uralte Antwort in der Bibel gibt. Man muss sie nur richtig lesen.
Buongiorno.
Buongiorno.
Grüß Gott, Pater Johannes Paul Abrahamowitsch. Ich freue mich, dass ich heute im Stift Göttweg auf Besuch sein darf.
Herzlich willkommen.
Ja, warum das Buongiorno, wollen wir gleich einmal aufklären. Der Nachname lässt es ja nicht vermuten, aber du sprichst perfekt Italienisch und bist ein halber Italiener.
Ja, genau, das ist die Muttersprache. Die Mutter ist eine Italienerin, aber Abrahamowitsch ist natürlich der Name des Vaters. Die Mutter hieß Amantea und sie ist aus Rom, ihre Verwandtschaft aus Süditalien und Neapel. Und sie ist eigentlich in ihrer Kindheit ein bisschen in ganz Italien herumgereist, weil ihr Vater auch herumgereist ist in seinem Dienst.
Was hat er gemacht?
Er war General in der Armee.
Und hat verschiedene Dienststellen gehabt.
Ja, ja, und es hat verschiedene und zum Schluss war er dann in Rom natürlich, in der Piazza Madama. Ja.
Und wie haben sich dann deine Eltern kennengelernt, die Italienerin, die mit dem Vater in verschiedenen Stationen war? Und,
ja, ich war natürlich nicht dabei, aber den Erzählungen nach muss es sehr lustig gewesen sein. Also sie ist Pianistin gewesen in Rom. Und man hat ja gesagt, wenn du wirklich als Pianistin Karriere machen willst, dann musst du in die Musikstadt fahren, das ist Wien, musst dort ein Konzert geben, mindestens eins, und dann kommst du mit den Plakaten, wo drauf steht dein Name und Wien, dass du dort ein Konzert gegeben hast. Und sie ist natürlich sehr musikinteressiert gewesen und war immer wieder in allen möglichen musikalischen Häusern, Musikvereinssaal und Konzerthaus und Oper und war gerne am Stehplatz. Ich spreche von einer Studentin. Ja. Und mein Vater zur gleichen Zeit auch. Er war zwar evangelischer Theologe, aber sehr musikinteressiert und spielte auch Cello. Und so haben sie sich hier und da sogar gesehen. Sie immer wieder am Stehplatz, er irgendwo am Sitzplatz. Und eines Tages, das könnte sogar der Palmsonntag gewesen sein, es war nämlich der 28. März 1954.
Wir werden nachschauen, ob es stimmt.
Ja, ja. Gut, ja. Oder war es der 21., ich weiß nicht mehr. Und da saßen sie zufälligerweise beieinander. Es war die Matthäus-Passion. Moment, ich habe sogar im Kalender eingetragen. Ich schaue jetzt gleich einmal nach. Da hat sie nämlich dann korrigiert, wo ich gesagt habe, das war doch da, ja genau, 1952 im Konzerthaus und der Hans Richter hatte regiert und das war die Matthäus-Passion. Und diese Passion wurde zur Passion, wie man so schön sagt, die Leidenschaft. Ne? Denn da hat es begonnen, sie saßen zufälligerweise nebeneinander. Entweder hat er die Partitur gehabt oder sie, jedenfalls haben sie dann zusammengeschaut und so hat das Ganze ein bisschen begonnen und sie blieb dann in Österreich, hat er dann in Österreich geheiratet, nein, sie hat geheiratet in Sollio in der Schweiz.
Aber sie blieb in Österreich.
Aber sie blieben in Österreich, Sollio deswegen, weil er in der Schweiz aufgewachsen ist. Und dort auch ein kleines Haus gehabt hat mit dem Lukas Fischer, ein anderer evangelischer Theologe. Und dort haben sie geheiratet und dann sind sie in Österreich geblieben. Ja.
Du bist katholischer Mönch, Benediktiner.
Ja.
Jetzt haben wir schon gehört, dein Vater ist evangelischer Theologe.
Ja.
Deine Mutter als Italienerin war natürlich katholisch.
Römisch-katholisch, ja, sehr.
Und
sie war sogar im Orden der Karmeliten, im dritten Orden, also eine Tertiarerin, und hat also täglich das ganze Stundengebet gebetet.
Genau. Und du bist seit 45 Jahren in Stift Göttweig.
Ja.
Benediktiner, habe ich schon gesagt. Ja, wie bist du in den Orden gekommen?
Das ist natürlich, da muss man bedenken, es war die Zeit, wo ich in der Pubertät war. Und da ist man gerne gegen alles, was ein bisschen anmutet, aufoktroyiert. Ja? Mein Bruder, der Clemens, war schon im Horn, im Canisiusheim. Und ich bin dann auch ins Canisiusheim gekommen, weil ich auch Priester werden wollte, das schon. Aber weil er so viele Benediktiner und Zisterzienserklöster abgeklopft hat und besucht hat auf 2-3 Tage und immer sehr, sehr beeindruckt war, habe ich natürlich in meiner Art, wie es halt eben ist, eine Pubertät, das wäre ich sicher nicht. Und dann habe ich es auch recht laut gesagt. Und meine Mutter hat gesagt, ja, sag das nicht. Du hast doch noch nie ein Benediktinerkloster angeschaut. Und dann hat sie empfohlen, dass ich mir Grimsmünster anschaue, weil damals auch die berühmte Jugendvespa war mit dem Pater Nikolaus. Ich habe es mir dann auch angeschaut, aber viel später. Wo sie es gesagt hat, habe ich gewusst, das mache ich sicher nicht. Ne? Weil da, was die Eltern sagen, da ist man einfach dagegen. Und dann kam der damalige Abt von Göttweig zu uns ins Canisiusheim, der Abt Clemens Lasshofer, und hat das Stift Göttweig ein bisschen präsentiert, auch mit Bildern, und hat gesagt, ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein paar Tage auch zu uns kommen und ein bisschen das Klosterleben kennenlernen. Und es eignet sich sehr gut, die Woche von Ostern. Da habe ich gemeint, das ist genau die Chance. Erstens weg von den Eltern in der Osterzeit, wo man sonst immer daheim sein muss. Muss ich nicht. Und zweitens, ich schaue mir ein Benediktinerkloster an, um dann sagen zu können, ich weiß, wie es ist und bleibe nicht. Und es wird nicht Grimsmünster sein. Also wirklich diese richtige, starke Oppositionseinstellung eines 16-Jährigen. Ich war 16,5. Und hier war ich also, und wirklich nach 3 Tagen hat es mich erwischt. Nach 3 Tagen habe ich gewusst, da gehöre ich jetzt her.
Die Revolution brach zusammen.
An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Es war für mich schon erledigt, dass ich jetzt also da bin. Aber innerhalb von 3 Tagen, es gab natürlich auch Erfahrungen, die nicht wissenschaftlich erklärbar sind, aber das ist öfters bei Berufungsgeschichten, dass jemand einen klaren Gedanken bekommt oder etwas sieht. Aber interessant ist, dass ich ja als Benediktiner, wenn ich Benediktiner werden will, sollte ich ein bisschen was vom heiligen Benedikt kennen, ein bisschen was von der Regel und vor allem die Gemeinschaft. Denn wenn ich Benediktiner werde, trete ich nicht in einen Orden ein, sondern in eine Gemeinschaft und dort bleibe ich.
Ja, du bist aber auch in Rom gegangen, was jetzt sprachlich natürlich keine Herausforderung war.
Ja.
Aber du warst recht lang in Rom.
Mhm.
Über 10 Jahre. Zuerst in sehr berühmten San Anselmo und dann im, würde ich fast sagen, noch berühmteren Konvent in St. Paul vor den Mauern. Wieso und wie ist es dir in Rom gegangen?
Ja, die Frage ist gut, aber zuerst, um das zu beantworten, ich bin als Göttweiger hingekommen.
Ja, ja, eben.
Und bin Göttweiger geblieben. Ja,
weil ihr habt ja eigentlich Stabilitas Lotzi, das heißt, man bleibt ja eigentlich in seinem Kloster.
Wir haben Stabilitas Lotzi und Stabilitas in Kongregationen, in der Gemeinschaft, aber das Wort Stabilitas selbst bedeutet meiner Meinung nach vor allem Treue insgesamt. Zum Beispiel hat der heilige Benedikt nicht Armut und Ehelosigkeit, sondern das ist inkludiert in Stabilitas im Klosterleben, aber da treu. Stabilitas ist wie eine Unterschrift über den anderen Gelübden. Das mache ich jetzt mein Leben lang. Jedenfalls bin ich nicht übergetreten in eine andere Gemeinschaft, sondern als Göttweiger hingegangen.
ausgeliehen, kann man das so sagen?
So kann man sagen, das ist so wie ein Leihobjekt in einem Museum. Ne? Und
Leiharbeiter.
Leiharbeiter, ja. Und in St. Anselmo, das ist ein interessantes Haus, da kommen die Benediktiner aus aller Welt zum Studium.
Das ist jetzt auch ein Österreicher Leiter.
Ja, ja. Benedikt Eckersdorf ist dort der Rektor, das ist der akademische Bereich. Und ich war in der Leitung von dem monastischen Bereich, also wo die Mönche leben. Und der Rektor ist verantwortlich für den Studiumteil, für die Studierenden, also Studierende. Und der Prior und der Superior sind verantwortlich für das monastische Leben außerhalb der Studienzeit oder einfach während des Tages. Und da war ich, ne? In der Leitung dabei als Superior. Und das war 8,5 Jahre lang. Ja. Und ich war aber vorher schon 5 Jahre dort als Student selbst. Ne? Und das Interessante an diesem Haus ist, die kommen aus aller Welt. Man hat also ein gemeinsames Leben von verschiedensten Kulturen. Also das ist wirklich sehr, sehr, ich habe es genossen. Ich habe es genossen, weil ich schon als Kind das gehabt hatte. Die Eltern haben uns 5 Kinder alle in die französische Schule gegeben. Und dort waren also lauter Kinder von Botschaftern und anderen, die bei der Uni da damals waren. Es war völlig natürlich für mich, dass ich ein paar Österreicher auch gehabt habe, aber sonst lauter andere Nationen gehabt hat und auch andere Hautfarben. Dass, wenn man das als Kind lernt und so aufwächst, dann ist das völlig normal. Ja?
Und auch sehr katholisch eigentlich, dass man einfach multinational nicht national denkt und auch lebt.
Ja, ja, eindeutig. Ja.
Und bei euch im Konvent kann ja auch aus jedem Land jemand eintreten. Man muss ja nicht Österreicher sein, um einzutreten.
Allerdings in Österreich muss man Deutsch können und so weiter. Ne? Und diese Sache gab es in St. Anselmo auch. Man musste ja eine Sprache sprechen, zu der man sich einigt. Und das ist Italienisch. Ne? Auch wurde auf Italienisch unterrichtet. Davor wurde auf Lateinisch unterrichtet.
Kannst du gut Latein?
Also ich glaube nicht, dass ich eine Vorlesung hören könnte. Also da müsste ich schon... Aber weiß ich habe ein paar Professoren gehört, wie sie Lateinisch reden, also das Latein verstehe ich auch.
Aber da muss man sagen, es war die akademische Sprache früher, Latein, an den Universitäten in Europa. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ihr habt im Konvent in San Anselmo Italienisch gesprochen.
Ja, und das Interessante war, dass eben dort alle Nationen beieinander sind. Du gehst da durch den Gang und der eine ist der war aus Amman. Da hast du die Wasserpfeife bei der Tür herausgerochen. Ja? Ein Schritt weiter waren Koreaner. Da kam da viel Knoblauch raus, weil die gerade gekocht haben. Und dann die nächste Tür war indische Benediktiner, die indischen Räucherstäbe. Es war alles da und das habe ich ganz toll gefunden.
Apropos Knoblauchgeruch, wenn man jetzt im Hintergrund etwas Rauschen hört, das ist schon der Beginn unserer Jause.
Ja.
Und zwar, ich meine, es muss einfach sein, ein Italiener muss natürlich eine Pasta kochen.
Ja.
Da hat ein Camillianer mir einmal gesagt, der Missionar war, der hat gesagt, egal wohin man kommt, weltweit, in welche Station, wo Italiener sind, gibt es Pasta. So weit weg kann man nicht sein in der Welt. Es gibt Pasta. Das heißt, du bereitest gerade das Kochwasser vor für Spaghetti aglio e olio.
Spaghetti aglio e olio e peperoncino. Also Knoblauch im Öl und peperoncino heißt also scharfe Peperoni. Und siehst du, da sind die Pfefferoni drin in diesem kleinen Ding.
Wir werden das fotografieren.
Das sind jetzt und auch noch trocken.
Im Rezept, hast du die selber angebaut?
Nein, nicht.
So, aus dem Klostergarten.
Das doch nicht, aber der Rosmarin, da gebe ich noch ein bisschen an Rosmarin. Ich möchte das Öl sozusagen parfümieren mit Rosmarin, aber das ist jetzt nicht ein trockener im Kreml, sondern habe ich vor einer halben Stunde geschnitten von unserem Kräutergarten und ich gebe den ganzen Ast hinein, also den ganzen Zweig, muss man sagen, der Ast ist groß, und lass das mit dem Öl langsam, das ist ein Geheimnis, ja, langsam warm werden.
Und das Öl hat auch eine besondere Geschichte, das kommt aus Italien.
Das Öl kommt aus Rossano Canabro, dort wo mein Bruder jetzt also Erbe geworden ist von unserem Onkel. Und der hat dort Olivenbäume und Oliven und ein Freund von ihm presst das Öl und da bringt mir immer wieder eines.
Er versorgt die Familie.
Ja, aber auch die Klostergemeinschaft.
Ich wollte gerade sagen, deine Familie ist ja der Konvent und die Mitbrüder hier. Das heißt, ihr bekommt ein gutes italienisches Olivenöl.
Ja, so kann man sagen. Ich sage lieber Gemeinschaft statt Familie, weil Familie ist schon etwas Wichtiges. Und wir kommen ja alle aus verschiedenen Familien, also ich sage lieber nicht von. Aber ja, das Öl kommt von ihm und wir dürfen es genießen. Ja.
Sehr gut. Wir freuen uns dann schon aufs Verkosten. Jetzt wird das Wasser aufgegossen.
In den Gloss hinein.
Das ist diesmal also eine Live-Koch-Jause. Wir hatten das schon einmal mit dem Konrad Seidel, dem Bierpapst, der hat vor mir den Biershake gemacht, der aber Stout Float heißt. Das ist Vanilleeis mit Bier. Man glaubt es kaum, aber es schmeckt sogar. Der riecht sehr intensiv, der Rosmarin.
Ja, frischer Rosmarin ist einfach was anderes.
Aber riecht sehr gut.
Jetzt gebe ich ein bisschen Wasser da in den trockenen.
In den Peperoncino kommt ein bisschen Wasser.
Ja, weil das natürlich ein trockener Peperoncino ist. Und mein Gott, viel macht es nicht Unterschied, aber es ist dann besser, wenn man den Peperoncino in das Öl gibt, wenn es dann ein bisschen schon angesoffen ist. Und es ist wichtig, dass das Öl einfach langsam warm wird mit den Dingen, mit denen ich das Öl, dem Öl einen Geschmack geben will. Also auch der Knoblauch kommt ins kalte Öl hinein, der Rosmarin kommt ins kalte Öl rein. Und langsam, aber nur langsam, auf kleiner Flamme wird das Öl erwärmt.
Woher kommt diese Kochexpertise? Warst du in der Kochschule bei deiner Mutter oder bei der Nonna in Italien?
Nein, das kommt nicht von der Familie. Meine Mutter hat nichts gekocht, was auf offenem Feuer war. Das durfte nicht sein, weil das macht einen Geruch und den Geruch darf es nicht geben. Sie hat immer nur im Rohr gekocht. Das ist einfach wirklich... Durch meine Zeit auch in Italien, 12,5 Jahre, habe ich das dann schon langsam gelernt. Und es gibt auch Modeerscheinungen, ja. Zum Beispiel seit ungefähr 15 Jahren, und davor nicht, nimmt man die Nudeln bei ungefähr der Hälfte der Kochzeit heraus.
Oh, machst du das jetzt auch dann?
Ja.
Na, das haben wir gleich, da bin ich gespannt.
Und da steht zum Beispiel auf der Packung.
Das sind jetzt Spaghetti, ganz
normale.
Da steht
9 Minuten, al dente 9 Minuten. Also wenn das 9 Minuten ist, ich habe es nach 4,5 Minuten raus und gib sie dann in die fertige Sauce, aber die warm ist, hinein. Und dort kochen die weiter. Und damit beginnt jetzt die Sauce auch noch von der Stärke der Spaghetti den Geschmack zu übernehmen. Und die Spaghetti, darum sollten sie raue Spaghetti sein. Es ist ja ein Unterschied, welche Spaghetti man kauft. Ne?
Wir kommen in eine Expertise hier. Vielen Dank.
Die Spaghetti nehmen den Geschmack auch von der Sauce. Und das hat es vor 15 Jahren nicht gegeben. Also die große Neuigkeit, die Italiener sagen, hört auf, die Spaghetti abzuseihen. Sondern lasst das Wasser, ihr braucht es, nehmt das Spaghetti heraus und das Wasser könnt ihr immer noch nachgießen in die Sauce und das fertig.
Also ich schrecke sie auch nicht ab, die Nudeln, es kommt schon wieder ein Wasser. Was ich aber gelernt habe, ist, dass man bei Spaghetti Carbonara das ja auch das Ei dazu gibt und vermengt und nichts mehr aufkocht, sondern dass das dann fertig wird, die Sauce durch die heißen Spaghetti oder durch die heiße Pasta. Man kann sie auch mit anderen Nudeln machen.
Bei Carbonara ist natürlich ganz wichtig, dass sie dass das keine Eierspeise wird.
Genau, sonst wird es eine Eierspeise. Schmeckt auch gut, aber ist halt eine Eierspeise mit Nudeln. Das schmeckt, ja, ja, ja. Schmeckt nicht als Soße viel besser.
Ja. Man muss auch ein bisschen ein Chemiker sein.
Es ist eine technische, durchaus eine Herausforderung, dass wir jetzt wirklich live kochen. Aber das ist halt auch recht lustig. Es wird der Knoblauch geschält, das Wasser kocht schon, das Öl aromatisiert gerade mit dem Rosmarin. Und der Peperoncino ist ein bisschen gewässert, damit er mehr Aroma bekommt.
Weil damit er ein bisschen sich ansauft, ja. Und die Italiener werben immer damit, dass dieses Kochen Sandwich, Facile. Aber so, es stimmt schon, es ist schon sehr einfach. Und Aber man muss ständig rechnen und kalkulieren, weil das, der Knoblauch, der soll ja nicht verbrennen.
Deswegen sagst du, es ist ein bisschen ein Chemiker, muss man auch sein.
Ja, also was als leichtestes anbrennt, kommt als letztes hinein. Ja?
Das ist der Knoblauch.
Ja.
Ja.
Nein, das ist der
Peperoncino.
Der Peperoncino, ja.
Und es wird gedrückt, der Knoblauch, wie ich gerade sehe.
Ja,
es ist das Essen meiner Studentenzeit. Ich habe das oft am Abend gekocht, oder in der Nacht nach einer Party, wenn noch 10 Leute bei mir eingefallen sind in der Studentenwohnung. Wichtig war, dass man einen Parmesan zu Hause hatte, damit es gut schmeckt. Spaghetti waren eh immer zu Hause und Öl hatte man auch zu Hause. Es ist ja auch kein sehr teures Essen.
Ja, dazu muss man aber sagen, dass Parmesan zu Spaghetti aglio olio höchst.
Oje, na, ich bin ja Österreicherin. Also wir essen aglio olio ohne Parmesan. Na gut, ich bin überzeugt, es wird köstlich sein, aber es köchelt ja noch vor sich hin. Davor, während du diesen Knoblauch vorbereitest, möchte ich doch mit einer Mär aufräumen, die du mir vorab am Telefon bei unserem ersten Gespräch erzählt hast.
Ja.
Oder dass Tiramisu eigentlich bei euch nie gekocht wurde.
Nein, also Tiramisu habe ich überhaupt in Italien nie erlebt. Bis ungefähr in den
80er Jahren, ja. Ich kenne es seit den 80er Jahren.
Ja, und da hat man es überall gesehen, in allen österreichischen und deutschen Schriften, Magazinen. Und dann habe ich einmal einen Italiener gefragt, kennst du Tiramisu? Sag mir freilich, ich weiß doch, Tiramisu heißt ziemlich hoch, putsch mich auf. So. Und Tiramisu ist zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee nehme, das mit Tirasu. Also es putscht mich auf. Nein, sage ich, eine Menschspeise, die war jetzt gänzlich unbekannt. Und jetzt ist sie aber auch in Italien sehr geläufig.
Ja. Weil wir ja noch in der Fastenzeit sind, aber Ostern naht. Bäckst du auch eine Colomba?
Nein, backe ich nicht. Also ich, Süßigkeiten tue ich grundsätzlich nicht. Also einfach, weil ich dann nicht, ich bin Kassierer.
Das sind diese großen Osterkuchen, die man überall in Italien bekommt, sehr beliebt sind, aus Germteig. Aber es gibt bei euch Süßigkeiten im Kloster zu Ostern?
Ja.
Gibt es schon.
Ja. Wir haben, aber ganz normal, wir sind ja hier in Österreich. Ne?
Also Pinze und...
Ja, auch, ja. Ostereier vor allem.
Ich habe ja mich versucht, ein bisschen vorzubereiten und habe gesehen, dass du auch Vorträge anbietest. Und einer lautet Fasten mit Humor. Bitte, was ist am Fasten lustig? Ich erinnere mich selber an mein Tageshighlight beim Fasten. Das war ein Teelöffel Honig.
Ja,
was ist denn lustig beim Fasten? Was prinzipiell empfiehlst du als Benediktiner, dass man heiter und nicht grießgrämig durch die Fastenzeit kommt?
Ja, indem man weiß, was Fasten bedeutet. Fasten bedeutet zum Beispiel, also rein kirchenrechtlich gibt es einen starken Unterschied zwischen Fasten und Abstinenz. Abstinenz heißt von einer bestimmten Sache null. Zum Beispiel, du verzichtest auf Alkohol oder du verzichtest auf Süßigkeiten oder du verzichtest. Das ist aber nur am Aschermittwoch und am Karfreitag. Und die meisten Leute verwechseln das. Du hörst schon, es ist.
Das Öl.
Und dann sagen sie, sie verzichten ihr ganze Fastenzeit auf eine bestimmte Sache. Das heißt, sie machen eine Abstinenz. In Wirklichkeit. Es ist null von einer Sache, weil Fasten eigentlich bedeutet ein bisschen weniger. Jetzt gebe ich das ein bisschen raus. Der Knoblauch ist noch nicht einmal blond. Das heißt, wenn er blond ist, dann ist er unbedingt weg. Aber jetzt ist er noch weiß. Und er wird schon langsam blond, obwohl ich es ausgeschaltet habe, weil das Öl ja noch lang anhält. Aber das macht nichts. Inzwischen haben wir jetzt das Wasser wieder aufkochen lassen.
Dann kommen die Spaghetti hinein. Man sagt ja Primo in Italien.
Il Primo,
sì. Il Primo. Man sagt nämlich Antipasto, Il Primo, Il Secondo und Dolce.
Ja, genau. Und Primo ist der erste Gang. Das ist so wie bei uns die Suppe. Und Primo ist immer irgendeine Art von Pasta. Darum haben wir so viele Arten von Pasta, wie der Österreicher Suppen hat. Aber jetzt nenne du mir ein paar Sachen, worauf man verzichten kann und im Sinn von Fasten, also ein bisschen weniger.
Ein bisschen weniger. Naja, ein bisschen weniger stänkern, ein bisschen weniger meckern, ein bisschen...
Super. Das, ja. Das ist genau das, was ich hören wollte. Denn wenn jemand sagt, ein bisschen weniger Fleisch oder ein bisschen weniger, dann würde sofort der Paulus sagen, und wenn ich gar kein Fleisch essen würde, aber auf Meckern nicht verzichten möchte, würde es mir nichts nützen. Ja, weil der hatte dieses wunderschöne Hohelied der Liebe geschrieben, wenn ich das alles hätte und könnte, aber die Liebe nicht, dann würde es nichts sein. Und genauso umgekehrt, wenn ich auf alles Mögliche verzichte, aber nicht auf Lieblosigkeiten verzichte, bringt es mir nichts. Man kann es auch so definieren, Fasten ist frei sein. Und frei sein tut man immer von etwas für etwas. Und dann bin ich zum Beispiel frei von Lieblosigkeiten für den Nächsten, ja, und für Gott.
Wir sind jetzt am Tisch und haben die fertige Pfanne, Spaghetti Aloe Olio. Noch einmal der Hinweis, in Italien isst man die Spaghetti hier nicht mit Parmesan und ein Sakrileg ist es, einen Salat dazu anzubieten. Das machen Österreicher und Österreicherinnen bei einem guten Nudelgericht, aber in Italien macht man das nicht.
Zu dieser Art von Spaghetti nimmt man keinen Parmesan.
Es aber zu anderen schon.
Schon, ja, ja, sehr viele Spaghetti nimmt man mit, die meisten nimmt man mit Parmesan, ja. Aber diese Art Spaghetti all'aglio, olio e peperoncino, also mit Schaf und Peperoni, nimmt man keinen Parmesan. Und ich nehme ganz wenig Salz, weil es kann jeder immer nachsalzen. Man salzt sowieso nicht vorher, sondern wenn man es auf dem Teller hat. Und ich glaube, es ist immer besser, wenn man selber salzt.
Gut, dann werden wir mal.
Okay.
Und jetzt darf ich dich aber ums Tischgebet bitten.
Ja, freilich. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici il cibo che stiamo per prendere e la tua benedizione ci accompagni per tutti i secoli dei secoli. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Buon appetito. Grazie schön. Grazie. Danke fürs Kochen. Du hast ein Geheimnis, das nicht allen bekannt ist. Ihr macht zwar kein wirkliches Familiengeheimnis daraus, aber es ist nicht überall bekannt. Aber es ist sehr, sehr in der Anekdote unheimlich lustig, aber hat nicht einen Hintergrund in eurer Familie. Die Geschichte kenne ich seit 20 Jahren, als eine Kollegin von mir ein paar Kirchenleute interviewt hat und gefragt hat nach lustigen Geschichten aus ihrem Berufsleben. Und unheimlich gütige und auch witzige und humorvolle Bischof Ludwig Schwarz,
ja.
War ja Bischof in Linz, davor kurz Weihbischof in Wien und Nationaldirektor von Missio. Aber er ist Salesianer Don Boscos, der bekannt ist und bekannt war für seinen Humor. Und so zieht er auch solche Leute an wie den Ludwig Schwarz. Und der war Rektor in Horn in dem Gymnasium, in dem du und dein Bruder Clemens wart.
Mhm.
So, jetzt musste man sich dort aber anmelden und der Ludwig Schwarz erzählt, also er sitzt in seinem Büro, bekommt einen Anruf, hebt ab und sagt jemand sehr freundlich, grüß Gott, ich bin Pfarrer und möchte meinen Sohn bei Ihnen im Canisiusheim anmelden. Der Ludwig Schwarz hat geglaubt, der fällt vom Stockerl.
Kenne ich nicht, die Geschichte.
Und dann kam der befreiende Nachsatz, weil er gemerkt hat, dass dem Ludwig Schwarz die Rede verschlägt. Ich bin evangelischer Pfarrer. Das ist so dieses kleine Geheimnis, dass wir von dir und deinen Geschwistern verraten wollen. Euer Vater war, Alexander, genannt Sascha, war evangelischer Pfarrer. Und wie hat denn das zusammengepasst? Die katholische Italienerin und der evangelische Pfarrer und dann wären auch noch Söhne katholischer Priester.
Naja, die dritte Frage ist natürlich nicht in einem zu beantworten, weil jede Berufungsgeschichte persönlich ist. Aber wie das zusammengepasst hat, ich glaube, das hat ein bisschen mit dieser allgemeinen Offenheit zu tun. Ja? Wenn jemand weiß, wer er ist und was er will, dann kann er auch offen sein und sich den ganz anderen anschauen, den ganz anderen anhören, den ganz anderen hereinlassen bei der Tür. Er hat keine Angst vor dem anderen. Ja? Mhm. So fängt es sich einmal an. Und so habe ich es auch, wie ich zuerst gesagt habe, ab dem Kindergarten schon in der französischen Schule gelernt, dass der andere ganz anders ist und dass die mit mir in der Klasse sind und wir alles gemeinsam machen. Der Schwarzafrikaner genauso wie der Chinese und der Vietnamese, und neben mir ist ein Portugieser gesessen, was heute noch den Namen Cristobal Santa Cruz. Wunderschön. Mhm. Und diese Offenheit allgemein ist, glaube ich, etwas, was da bei beiden Elternteilen also Grundlage ist irgendwie. Einfach eine Offenheit. Und bei meinem Vater war es schon so, dass ich sehr stark gemerkt habe, es war für ihn sehr, sehr bedauerlich, dass er als evangelischer Pfarrer 3 Söhne hatte, katholisch werden. Aber er hat immer wieder angedeutet, dass es ihm genügt zu wissen, dass es mir im Stift Göttwerk gut gefällt, dass es mir hier gut geht.
Das ist ja auch eine Art von Segen, die man den Kindern mitgibt,
ja.
Rückenstärkung, die ihr einfach erfahren habt.
Ja.
So gesehen ist die lustige Anekdote. Von
großartig.
Die ist doch unheimlich lustig, oder?
Dazu gibt es noch eine andere.
Bitte.
Wir haben in St. Anselmo jeden Sonntag den Erzbischof zu Besuch gehabt, der ganz bescheiden bei der Sonntagsmesse nicht den Hauptzelebrant gemacht hat. Weil normalerweise, wenn ein Bischof da ist, sollte er den Hauptzelebrant. Jeden Sonntag ist er als Konzelebrant brav mitgegangen. Und er war Sekretär in der Kongregazione dei Vescovi, also in der Bischofskongregation. Und dort ist ein Sekretär nicht eine Schreibkraft, sondern der zweite Mann. Und der hat natürlich ständig schauen müssen, welcher Bischof wohin und so. Und hat mich gefragt, wen meinst du, soll, und der war dann immer beim Kaffee bei mir nach der Messe, wen meinst du, sollen wir in Linz als Bischof nehmen? Und da habe ich gesagt, na, ich denke mal sofort an den Ludwig Schwarz. Aber dadurch, dass es nach ein paar Tagen schon geworden ist, war mir klar, dass er jetzt schon längst das bestellt hat.
War nicht deine Empfehlung?
Genau, er wollte nur wissen, ob ich auch so denke wie er. Ja, aber ich glaube, es ist eine gute Wahl gewesen. Und ja, aus ein paar Interviews, die ich gesehen habe, ist ja der Ludwig Schwarz sehr herausgefordert worden. Hm? Wer will denn heutzutage schon eine leitende Position in der Kirche übernehmen?
Ja, eben, das muss man auch sagen, das muss man annehmen. Und Bischof Ludwig hat alle Ämter angenommen, war Provinzial bei den Salesianern, er war dann in Rom an der Salesianer Universität. Er hat übrigens auf Latein unterrichtet, der Ludwig Schwarz konnte das. Der konnte Latein unterrichten. Mhm. Und dann war die Nationaldirektion von Missio und dann das Bischofsamt. Also hat schon durchgehend mehrere Jahrzehnte immer Leitungsaufgaben gehabt und angenommen. Das muss man eben auch machen. Mhm. Das muss man, ja, da kommt der Gehorsam, der Ordensgehorsam auch vielleicht durch. Den hast du ja auch gelobt. Versprochen.
Ja, gelobt. Ich sehe hinter Versprechen und Gelöbnis einen Unterschied. Geloben ist eine besondere Art von Versprechen. Geloben ist meiner Meinung nach, ja, ich verspreche das, weil ich das als Sinnerfüllung meines Lebens sehe. Deshalb sprechen wir von Gelübde und nicht von Versprechen. Aber es ist auch kirchenrechtlich so, dass wir ein Ehelosigkeitsgelübde haben und ein Zölibatsversprechen zugleich. Das Ehelosigkeitsgelübde haben alle Mönche. Und das ist meiner Meinung nach, dass man auch den Sinn des Lebens darin sieht. Entschuldigung, ich habe da noch keinen Wein angeboten. Willst du jetzt den Messwein, den weißen oder den roten?
Selbstverständlich den Messwein.
Brav. Das ist in Ordnung so. Spaghetti zum Primo nimmt man einen weißen. So, zwei schöne Weißwein. Wir sind ja hier in der Wachau, da haben wir auch eine Weinglaskultur. Und die Weißweingläser sind natürlich andere als die
Rotweingläser.
Rotweingläser, ja.
Ich weiß, was wir jetzt sagen. Salute.
Salute.
Gesundheit.
Prost.
Der ist ja fast ein bisschen süß, obwohl er ein Belchiner ist.
Also, man muss ja dazu sagen, ein Messwein ist auch etwas Gesetzliches. Das heißt, er ist naturbelassen. Was übrigens auch kirchenrechtlich vorgeschrieben ist. Es muss ein reiner Wein sein. Deswegen darf man Messwein die Weine nennen, die naturbelassen sind.
Und in Görtberg baut ihr euren eigenen Messwein an.
Ja.
Ich wollte doch zu deiner Aufgabe hier in Görtberg sehen. Du hast ja eine Aufgabe, du bist ja für die Gastfreundschaft auch zuständig im Stift.
Also, es gibt einen Bereich vom Gästezimmern, für die ich also zuständig bin, für die ich verantwortlich bin. Das ist natürlich ganz was anderes als unser Gästehaus und Exerzitienhaus. Da bin ich übrigens auch ein Assistent oder so. Ja. Und dort die Zimmer dort kann man mit Booking.com buchen. Aber die Zimmer, die ich verwalte, sind 8 Zimmer für Verwandte vom Konvent oder private Gäste, Freunde vom Konvent, die ein paar Tage mit uns mitleben wollen, vor allem mit uns mitleben wollen.
Du bietest aber auch spezielle Kurse für Führungskräfte an. Mittlerweile, ich finde schon, also sehr oft, zum 30. Mal.
Ja.
In diesem Frühjahr, aber es geht weiter, im Herbst habe ich auch schon gesehen auf eurer Website.
Ja.
Und diesmal lautet das Thema am 11. April, wie begegne ich als Führungskraft einem plötzlich wortkargen Mitarbeiter? Und da gibt es auch die Antwort schon, Matthäus 20, 1 bis 16. Ich habe natürlich sofort nachgelesen, Bibel online.
Ja, was hast du dort nachgelesen?
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg habe ich gefunden. Stimmt das?
Ja.
Das ist so eine Stelle, die so extrem unfair ist. Also wenn man so kapitalistisch denkt, nicht, oder arbeitet dann weniger und bekommt auch gleich viel wie ich, ist extrem unfair. Aber Jesus hat es ja geliebt, in Gleichnissen zu sprechen.
Ja.
Und in Wirklichkeit steckt natürlich ein tiefer Sinn dahinter. Und wollte ich dich fragen, ob du uns den auch verrätst und warum du diese Bibelstelle bezüglich der wortkargen Mitarbeiter ausgesucht hast.
Es geht darum, dass die Führungskräfte oft so ganz aktuelle Fragen haben. Meistens sind es aktuelle wirtschaftliche Fragen, meistens sind es Fragen, die auch im ganzen Weltgeschehen kursieren. Und was auch passieren kann, ist vor allem nach Corona, dass der eine oder der andere Mitarbeiter einfach austrocknet, darf ich das so sagen? Und es geht darum, dass die Führungskraft gut daran tut, das zu merken. Und warum ich diese Stelle ausgesucht habe, verrate ich nie vorher. Ja? Sondern es ist immer eine Wette. Es ist eine Wette zwischen den Führungskräften und mir. Ich behaupte, dass es auf jede noch so aktuelle Frage einer Führungskraft, auch wirtschaftliche Frage, schon längst eine uralte Antwort in der Bibel gibt. Man muss sie nur richtig lesen. Und der Tag beginnt damit, dass ich dieses Geheimnis lüfte, warum ich diese Bibelstelle ausgesucht habe. Und das kann ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Ne?
Klar.
Und dann sprechen wir darüber. Aber das sind die Gedanken. Und man kann sich auch nicht einfach so unangemeldet herbegeben, sondern man meldet sich an. Und da gibt es auf der Homepage von Götzberg auch einen Link, wo man ein E-Mail hinschreibt. Und zwar zum Harald Breyer, der mit mir gemeinsam das gegründet hat. Und diese Gründung hat so begonnen, dass er mich damals in Rom besucht hat Und er als Führungskraft immer mehr so aus seiner Sicht so Fragen gestellt hat, weil das da schon herausgekommen ist, dass ich in meinen Antworten immer sehr gerne irgendeine Bibelstelle genommen habe und zum Schluss immer drauf kommen, es gibt eigentlich ständig irgendwelche biblische Antworten auf alle diese Fragen. Und dann haben wir gesagt, ja, wie ich dann gekommen bin, machen wir doch sowas, laden wir Führungskräfte ein.
Wobei dein Ordensgründer, der heilige Benedikt, hat ja auch sehr viel Lebensweisheit in den Ordensregeln niedergeschrieben. Ja. Also viel praktisches Wissen über ein gelungenes Leben drinnen.
Ja.
Und ein Leben in Gemeinschaft.
Ja, also es gibt mindestens zwei Bücher von Managern, die Kapitel für Kapitel die Regel hernehmen und kommentieren aus Sicht einer Führungskraft. Hochinteressant.
Mhm. Wir machen eine Rubrik, die noch ganz wichtig ist.
Ja.
Und die heißt Nachgefragt.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Ich tue seit 2005 nicht Fernsehen.
Also weder noch?
Ja. Aber ich bin hier und da ins Kino gegangen.
Also Film?
Ja, das war aber gemeinsam mit anderen und das war Gemeinschaftssache. Das waren drei oder vier Filme seit 2005.
Online oder Print?
Online.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Auto. Wir sind am Berg.
Aufzug oder Stiege?
Derzeit Aufzug.
Knödel oder Nockerl?
Weder noch.
Pasta. Hund oder Katze?
Beides.
Mein letzter Urlaub war?
In Castagneto Carducci, in der Toskana, ein Haus, das meiner Schwester gehört und von dort konnte ich direkt ans Meer.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Kann ich jetzt gar nicht darauf antworten, so schnell. Ich kann nur sagen, welche ich nicht geliebt habe.
Das hat doch schon jemand gesagt, turnen einmal nicht. Das war auch schon mal eine Antwort.
Weiß ich nicht.
Ich lese gerade.
Über die Kartografie in der Bibel.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Noch recht gut gefällt mir, der ist noch nicht heilig gesprochen, der Don Camillo.
Aber am Weg dazu.
Und ich meine natürlich den Giovanni Guareschi, der das geschrieben hat. Da muss irrsinnig viel Gottvertrauen drinstecken, um sowas zu schreiben.
Teamplayer oder alleine?
Team, unbedingt. Alleine ist ja krass.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Weder noch. Brauche ich beides nicht.
Das mache ich für die Umwelt.
Ein bisschen überall aufpassen. Also ich habe da nichts Bestimmtes.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Wenn ich die Zeit habe und wenn es mich anzieht.
Das will ich Jesus fragen.
Wie schaut's denn noch aus?
Ich habe noch ein paar Nudeln bei mir, die ich noch aufessen muss. Und während ich die letzten Löffel genieße, habe ich noch einen Aspekt in deinem Leben, den wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Du bist doch Musiker. Du singst gut und du komponierst.
Ja.
Woher kommt das? Ist das auch ein bisschen das italienische Erbe? Ist das von deinem Vater? Es gibt ja auch ein großes Liedgut in der evangelischen Kirche. Und deine Eltern haben sich bei der Matthäus-Passion kennengelernt.
Ja.
Also das ist schon eigentlich grundgelegt in eurer Familie. Aber woher kommt das?
Also meine Mutter hat ein Klavier, natürlich als Pianistin hat sie ein Klavier gehabt und hat es nie zugesperrt. Und einmal kommt sie von draußen irgendwie rein und hört, wie ich darauf klimpere und hat das aber sehr gut empfunden. Das hat mir natürlich Mut gemacht. Es war etwas in C-Moll und ich habe da herumgespielt, einfach so meine Gedanken, also nicht irgendetwas von den Noten abgespielt, einfach nur meine Gedanken. Und da hat sie gemeint, dass das so gut ist. Also ich habe dann nicht unterscheiden können zwischen Improvisieren und Notenlesen. Das in dem Alter war das einfach nicht drin. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu lernen. Und da hat die Dame gesagt, ja, ich zeige dir jetzt diesen Akkord und dann diesen Akkord, super, okay. Und jetzt kannst du schon dieses Lied spielen, okay? Dann habe ich das Lied gespielt. Und den nächsten Akkord zeige ich dann morgen, aber bis morgen war mir langweilig. Und immer nur dasselbe Lied spielen war mir auch lang. Und so habe ich dann gesagt, dann muss ich selber ein Lied machen. Das war einfach der Gedanke. Und so ist es so gekommen, dass ich gemerkt habe, ich kann selber Lieder. Und dann habe ich mir gedacht, das darf ich jetzt nicht vergessen und habe es mir so sehr oft vorgesungen. Weil schreiben konnte ich es ja nicht. Und mit 17 habe ich dann einen Kassettenrekorder bekommen.
In den tiefen 70er Jahren?
Ja, 77, ich bin in den 60er Jahren. Und habe dann auf dem Kassettenrekorder das Lied aufgenommen. Irgendjemand hat dann gemeint, er könnte das auf Noten schreiben und so geschah es dann. Aber ich habe dann erst gemerkt, wie schwierig die Noten und nach wie vor, dass, wenn mir ein Lied kommt, ist es gleich da. Bis es niedergeschrieben ist, dauert es nicht lang. Ich habe kein Musikstudium gemacht, gar nichts.
Du bist ein Autodidakt, aber mit viel Freude.
Ja, unbedingt, ja.
Und singst du uns auch noch ein Lied vielleicht zum Abschied?
Jetzt hier so. Ja. Das ist jetzt aber sehr unvorbereitet.
Ja, das macht doch
nichts. Ich habe auch kein Instrument da. Also immer wieder singe ich irgendwas vor mich hin, ja, was gerade aktuell ist. Also jetzt könnte ich singen. Das ist das normale Kyrie. In der Kirche klingt es natürlich viel besser. Aber so, man sagt doch, mit vollem Magen singst du nicht gerne. Wir haben jetzt gerade natürlich nur ganz wenig gegessen.
Wir stoßen noch einmal an.
Ja, salute.
Grazie.
Prego di niente.
Ja,
piacere.
Ja, genau, piacere. Vielen, vielen Dank für diese wirklich köstliche Jause, die jetzt alles ist. Mitternachtssnack, Abendessen, Primo oder auch am Nachmittag. Es geht immer. Danke für den guten Messwein aus Stift Göttweig, aus euren Rieden.
Sehr gerne, ja. Mhm.
Und wir verraten, also eben im Herbst geht es weiter mit den Göttweiger Dialogen. Es gibt auch wieder ein Ganzl-Essen in Wien, für die, die nicht so weit fahren möchten.
Und WGD, Wiener Ganzl-Essen-Dialoge.
Und das Rezept, das werde ich jetzt versuchen nachher aufzuschreiben, weil es eben nicht aufgeschrieben ist. Aber ich werde es versuchen, mit deiner Expertise und deiner Kontrolle unseren Hörerinnen und Hörern weiterzugeben. Es ist eine unbedingte Empfehlung und sie werden damit sicher viele Gäste begeistern oder auch selber sich alleine eine gute Portion gönnen. Man kann es auch allein genießen.
Oh ja. Danke sehr. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ein buona giornata, sagt man, oder?
Buona giornata, sì. In Rom sagt man ab nach dem Mittagessen buonasera schon.
Ja. Schon, sagen wir schon buonasera.
Ab Rom abwärts, ja.
Buonasera, Patria.
Buonasera, Sofia.
Werbung.
Halleluja, der Tod ist nicht das Ende. Wir feiern das Leben mit unserem neuen Ostermagazin. Pilgern Sie durch Jerusalem. Bauen Sie eine klappernde Ratsche und trinken Sie mit uns ein Osterbock. Feiern Sie mit und bestellen Sie Ihr kostenfreies Exemplar per E-Mail an abo@dersonntag.at.